DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Was wie eine Binsenweisheit klingt, ist doch prägend für die Typologie, der wir uns heute widmen. Dem Bauen von Kindertagesstätten. Sie bedürfen eines besonderen Verständnisses für die Lebenswelten von Kindern. Wenn wir auf soziale Entwicklung, die Identitätsbildung blicken, welche Verantwortung trägt Architektur im frühkindlichen Bildungsbereich über die reine Funktionalität hinaus? Soll die Gestaltung der Räume möglichst wenig vorgeben und der kindlichen Fantasie ihren Freiraum lassen? Oder sollten Planerinnen und Planer durch ihre gezielte Gestaltung die Nutzung der Räume mitprägen oder sogar vorgeben? Und welche Rolle spielt bei all dem die Sicherheit der Kleinsten? Über all das und vielleicht noch mehr möchten wir heute mit Michael Schöner und Nadja Scharaf von Schöner und Panzer Architekten aus Leipzig sprechen. Am Mikro sitzen aus der DBZ-Redaktion
Heide Teschner
und Hartmut Rentchen. Herzlich willkommen beim DBZ-Podcast.
Hallo.
Hallo, schön, dass ihr hier seid.
Ja, vielen Dank. Welche architektonischen Leitlinien verfolgt ihr denn beim Entwurf von Kindertagesstätten im Vergleich zu anderen Bildungsbauten?
Ja, es gibt, glaube ich, nicht die Leitlinie, die man in einem banalen Satz verbalisieren kann. Was grundsätzlich wichtig ist, ist sich bewusst zu machen, dass Kinder eigentlich in den Kindergärten die erste Architekturerfahrung überhaupt außerhalb der eigenen vier Wände zu Hause sammeln. Und damit einhergeht unserer Meinung nach eine ziemliche Verantwortung, die Kinder damit frühkindlich prägen zu können und ihnen einen Ort zu geben, zu dem sie gerne gehen. Das ist einfach, wenn man sich bewusst macht, dass die Kinder die meiste Zeit ihres Lebens außerhalb von zu Hause in dieser Kindertagesstätte oder in einem Kindergarten verbringen, dann geht damit, wie gesagt, einfach eine Verantwortung einher, die darin mündet, dass wir versuchen, diese Umgebung möglichst kindgerecht zu gestalten.
Sie müssen sich auch erstmal da wohlfühlen und sich da einleben wollen.
Absolut. Und dann ist es so, dass vielleicht auch im Gegensatz zu anderen Bildungsbauten, wenn wir jetzt an Schulen denken, der Kindergarten schon nochmal eine andere Identitätsstiftung bietet als ein eher neutral funktional gehaltener Klassenraum, in den höheren Klassen zumindest. Der Kindergartengruppenraum, das fängt schon bei der Garderobe an oder bei dem ganzen Ankommen an, ist ja wirklich im Optimalfall aus meiner Sicht wie ein Nachhausekommen für die Kinder. Also die verbinden mit diesem Ort einfach eine zweite Heimat und eben nicht einen neutralen Frontalunterricht wie in der klassischen preußischen Schule, sondern so einen Wohlfühlort, den sie sich selber aneignen können.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen darauf eingegangen mit der Garderobe. Also welche Mittel gibt es denn da, wenn man jetzt quasi mal vor dem Kindergarten anfängt? Ich komme an, ich werde da hingebracht als kleines Kind. Was durchlaufe ich an architektonischen Momenten und wie geht ihr damit um?
Also gerade diese Übergangsphasen sind natürlich für so kleine Kinder dann extrem intensiv und die müssen dann eben auch in der Architektur gut übersetzt werden, damit die eben Schritt für Schritt vom Ankommen bis zum Gruppenraum hingeleitet werden. Die verschiedenen Zonen fangen ja schon draußen an. Es gibt natürlich diese schönen Eingangssituationen und dann nähert man sich immer mehr dieser privateren, intimeren Ecke, sag ich mal, zum Gruppenraum über diese Garderobe. Und die gehört eben auch freundlich und hell. Das sieht man auch in vielen Beispielprojekten, dass die insbesondere schön gestaltet werden müssen, einfach damit die Kinder schon in dieser Übergangsphase gut ankommen können.
Und der Übergang ist ja dann nicht nur der funktionale, sondern tatsächlich auch der Übergang vom Zuhause zur Kita. Also im Normalfall bringen die Eltern ihre Kinder ja bis zur Garderobe. Da wird dann der Rucksack aufgehängt, der vielleicht noch so ein bisschen die Habseligkeiten von zu Hause beinhaltet und tatsächlich so als Symbol vielleicht dienen kann, dass man das zu Hause dann hinter sich lässt. Und dann erfolgt der Übergang in den Gruppenraum, der dann ein bisschen, also einfach eine andere Welt ist als das Zuhause. Und deswegen ist dieser Übergang gerade eben am Beispiel Garderobe, glaube ich, ein wahnsinnig entscheidender Raum, der jenseits der eigentlichen Funktion, irgendwelche schmutzigen Gummistiefel und Jacken zu beheimaten, einfach ein ganz großes emotionales Thema beinhaltet.
Wie viel sollte vorgegeben sein? Wir haben das eben im Intro schon so ein bisschen anklingen lassen. Und wie viel überlasst ihr der kindlichen Fantasie beim Aneignen von Räumen?
Na, unserer Meinung nach sollte oder ist die Aneignungsmöglichkeit von Räumen gerade für die Kinder extrem wichtig. Das heißt, die Architektur sollte einen bewussten und vielleicht auch in Teilen etwas neutraleren Rahmen geben, der Kindern eine Aneignung ermöglicht. Aber natürlich muss die Architektur das gleichzeitig schaffen, so viele Funktionsbereiche vorzudefinieren, dass überhaupt eine Aneignung stattfinden kann. Also es, die Antwort wird oder kann nicht sein, dass wir jetzt große rechteckige Räume bauen und den Kindern überlassen, wie sie sich die Räume gestalten, sondern wir müssen es schaffen, Räume zu entwickeln, die für verschiedene Bedürfnisse der Kinder und für verschiedene Atmosphären diese Adaption ermöglichen, ohne zu viel vorzugeben.
Ist das eine Frage, also wenn wir jetzt von Neutralität reden und Funktionalität auch irgendwo, dann ist es vielleicht der Raum ist so, wie der Raum ist. Aber welche Rolle spielen dann zum Beispiel Oberflächen auch, die ja vielleicht viel eher dafür geeignet sind, dass Kinder sich die aneignen und damit irgendwie umgehen? Also von Möbeln, von Wänden, der Boden und so weiter und so fort, was ja auch auf Gesundheit zum Beispiel mit auch einspielen kann. Oder Brandschutz hatten wir auch schon heute mal kurz besprochen.
Na, gerade mit den Oberflächenqualitäten, die sind in der Kita nochmal, haben glaube ich auch nochmal einen anderen Stellenwert. Am Anfang wurde ja schon über andere Bauaufgaben wie Schulen gesprochen, aber Kinder erleben den Raum ja viel intensiver. Also da wird ja wirklich jede Ecke berührt und haptisch erfasst. Das heißt, insbesondere bei Kitas muss man sich genau überlegen, mit was für Materialien man arbeitet. Und natürlich müssen die auch funktional sein und müssen auch den Hygieneansprüchen genügen und müssen abwischbar sein. Aber man darf eben nicht vergessen, dass die Kinder sich da auch wohlfühlen müssen. Und ja.
Das muss man sich wirklich mal bewusst machen. Also ich glaube, keine andere Nutzergruppe sieht ein Material oder eine Oberfläche, fühlt es mit allen vier Gliedmaßen.
Schmeckt es.
Und schmeckt es vor allem auch noch, genau. Es sind eigentlich wirklich drei Sinne, die davon massiv angesprochen werden, neben Akustik noch als vierten Sinn vielleicht. Aber das ist tatsächlich ziemlich besonders, dass wir es mit einer Nutzergruppe zu tun haben, die das Material wirklich ganzheitlich eigentlich wahrnimmt oder aufnimmt.
Testet.
Und, genau,
und auch überall belastet. Im Raum. Also nicht nur den Raum, den man vorgibt, sondern jede Ecke muss man dann mitdenken.
Ja, deswegen ist die Frage der Oberflächengestaltung jenseits der Atmosphäre, die man damit erzeugt, da nochmal mit einer ganz anderen Relevanz zu werten als in anderen öffentlichen Bauten. Und das Thema Brandschutz, weil es gerade schon anklang, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Hebel, Räume so funktional zu gestalten, dass eben eine Aneignung nicht an irgendwelchen Stellen dann brandschutztechnisch nicht möglich ist. Also oder auch
also verhindert wird quasi.
Genau. Geht dann ja auch so ein bisschen in Richtung pädagogische Konzepte, dass man auch außerhalb eines Gruppenraumes Bereiche nutzen kann, dass zum Beispiel diese Garderoben und damit verbunden die Flurzonen eben nicht reinweg diese funktionalen Erschließungsflächen sind, sondern auch eine pädagogische Ausweichfläche sein können. Das funktioniert natürlich alles nur, wenn das entsprechend brandschutztechnisch berücksichtigt wurde und man eher in Nutzungseinheiten als in notwendigen Fluren denkt.
Beim Schulbauten geht es ja immer mehr in so Gemeinschaftslernflächen über. Ist das beim Kindergartenbau oder Kindertagesstättenbau ähnlich?
Das ist tatsächlich ziemlich abhängig von den pädagogischen Konzepten und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung für uns als Architekten, Gebäude so zu entwerfen, dass sie auf geänderte pädagogische Anforderungen reagieren können. Das ist im Prinzip das, was der Schulbau auch die letzten 15, 20 Jahre leisten musste oder leisten muss. Und das ist beim Kindergartenbau genauso, vielleicht fast noch ein bisschen schnelllebiger, weil es nicht so vom Land am Ende vorgegeben wird, sondern tatsächlich individuell vom Betreiber abhängt. Das plakativste Beispiel ist eigentlich, dass der Stammgruppe, also haben die Kinder bis ins Vorschulalter ihren festen Gruppenraum, zu dem sie immer gehen, oder gibt es Themenräume und die Kinder können sich frei im Haus bewegen. Das hat halt maßgebliche Einflüsse auf wiederum Thema Brandschutzkonzept, aber auch andere funktionale Zusammenhänge zwischen diesen ganzen Räumen. Und eigentlich muss tatsächlich aus unserer Erfahrung raus eine Gebäudestruktur jetzt in diesem Extrembeispiel Stammgruppe oder offenes Konzept beide Funktionen erfüllen können, um diese Flexibilität aufrechtzuerhalten.
Heutzutage muss ja, glaube ich, wahrscheinlich jeder auch barrierefrei sein. Wie klappt so die Integration von Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzungen und auch unterschiedlichen Altersklassen von 0 bis 6? Wie übersetzt ihr das in architektonische Konzepte? Welche Rolle spielt das?
Na, gerade die Barrierefreiheit ist natürlich Grundvoraussetzung. Und das liegt ja nicht nur jetzt an Menschen, die oder Kindern, die im Gen eingeschränkt sind. Das fängt ja auch schon mit Kinderwegen an. Und deswegen ist das sowieso schon sinnvoll. Es gibt natürlich dann auch Themen wie Aufzüge, die vielleicht in manchen Projekten sonst nicht eingebaut werden würden, die dann aber durch die Vorgaben gefordert sind und die dann aber einfach da sind für den Fall, dass sie mal gebraucht werden. Und das stimmt schon, die Entwicklungsschritte sind riesig. Im Alter wachsen die Kinder ja auch extrem und da muss man bei allen, vor allem den funktionalen Dingen wie Waschtischen, das mit beachten. Interessant finde ich immer, wenn man es schafft, mit dem gleichen Objekt vielleicht verschiedene Bedürfnisse auch zu befriedigen. Also für das eine Kind ist das vielleicht zum Klettern, für das andere zum Sitzen, je nachdem wie groß es ist, dass die auch so ein bisschen multikodiert sind. Genau, das dann hauptsächlich natürlich die Einbauten. Und ich glaube, das kann man schon schaffen, wenn man gerade diese verschiedenen Perspektiven, und das muss man ja sowieso machen, man muss von dieser Erwachsenenhöhenperspektive erstmal runtergehen auf eine, sagen wir mal, 6-jährigen Kindperspektive und dann nochmal einen Schritt weiter runter zu einem 3-jährigen Kind vielleicht. Das heißt, man ist ständig damit beschäftigt, in verschiedenen Höhen auch sich diesen Raum vorzustellen und integriert damit hoffentlich auch alle anderen, die in diesen Zwischengrößen sind.
Ich denke ja mal bei kleinen Kindern, die sehen ja nur Knie, ne? Auf der Höhe. Also wenn man sich auf diesen Maßstab runter begibt, dann ist es eine ganz andere Wahrnehmung der Welt.
Ja, aber Treppen werden halt auch auf einmal ein riesiges Klettergerüst. Also man, das wird ja auch interessanter, was für uns Erwachsene vielleicht nur eine kleine Stufe ist, ist für die Kinder dann schon eine Herausforderung und ein neues Erlebnis, da jetzt drüber zu klettern oder zu steigen.
Und andersrum gesehen natürlich auch eine Gefährdung von ganz kleinen Kindern, die das andersrum ausprobieren, die Treppe. Genau. Ja, bei kleinen Kindern fällt mir auch Akustik ein.
Hätte ich jetzt auch noch gefragt. Also klar, wenn Kids spielen, dann spielen Kids. Dann wird es auch mal wild und laut. Aber es muss ja auch Rückzugsbereiche geben für Kinder zum Beispiel. Wie geht ihr damit um? Also es gibt bestimmt räumliche, also natürlich gibt es räumliche Trennung, aber habt ihr auch Erfahrungen mit Materialien speziellen gemacht? Oder ist vielleicht, wenn es um Ruhebedarf geht, vielleicht sind auch andere Sachen noch entscheidend, wie eben Oberflächenqualitäten, das hatten wir schon mal, aber auch Farben vielleicht zum Beispiel. Also wie gehen laute und ruhige Zonen?
Na, erstmal geht es ja darum, dass man das Grundniveau in dem ganzen Gebäude eigentlich so weit runter reguliert, dass man eine ja, salopp gesagt, erträgliche Atmosphäre hat, auch wenn da irgendwie 25 Kinder in der Gruppe spielen. Das ist natürlich erstmal was auch normativ geregelt ist und was einen Mindeststandard, den einfach Bauphysiker dann auch berechnen können, erfordert, den wir dann baulich umsetzen. Aber die Frage geht ja dann eigentlich weiter, was schafft man darüber hinaus für Zonen? Und da ist aus einem konkreten Beispiel von uns zum Beispiel wieder das Ausdehnen dieser akustischen Anforderungen für Gruppenräume auf Garderoben und Flurbereiche sinnvoll, weil die sind eigentlich erstmal nicht irgendwie normativ geregelt und könnten eigentlich mit schallharten Oberflächen ausgebildet werden, was natürlich eigentlich Wahnsinn ist, wenn man überlegt, dass da morgens sich irgendwie, in großen Kitas 150 Kinder von ihren Eltern verabschieden.
Gerade da ist ja der Lärmpegel.
Genau, so. Und das sind dann Bereiche, wo man als Planer, glaube ich, Verantwortung und Stellschrauben hat, eben die Gesamtbehaglichkeit zu stärken.
Wenn wir jetzt, wir haben jetzt über Innenräume gesprochen, Lautstärke, Oberflächenqualitäten, aber zu den architektonischen Aufgaben gehört ja auch meistens ganz oft ein Außenraum. Also meistens, also oft ist es dann wirklich ein Außenraum, also ein umliegender Raum, aber manchmal ist er auch auf dem Dach. Letztendlich muss er aber, glaube ich, ähnliche Qualitäten erfüllen, oder? Also ich komme quasi an, gehe über die Schwelle, bin in meinen Raum und irgendwann gehe ich raus. Wie sollten diese Räume beschaffen sein? Und sind das eigentlich Aufgaben, wo ihr noch wirklich viel reinfunken könnt? Oder kooperiert ihr wahrscheinlich auch mit Leuten, oder?
Genau, also wir haben obligatorisch Freiraumplaner mit entsprechender Qualifikation dann für die Außenraumgestaltung mit an Bord. Also wir maßen uns nicht an, dass wir das selber alles können. aber natürlich ist das obere Ziel, und das ist uns bisher auch immer gelungen, dass wir gemeinsam dann sowohl die Übergänge als auch das ganzheitliche Konzept zwischen Innen- und Außenraum entwickeln. Also der Außenraum beginnt ja dann eigentlich wieder beim Verlassen der Gruppe, im Optimalfall über irgendwie eine Schmutzschleusenfunktion. Wir hatten schon pädagogische Programme, die das auch erlaubt haben, dass die Kinder selbstbestimmt in den Außenbereich wechseln. Das muss natürlich so funktional möglich sein, dass die Türen bewegen können, dass eine Aufsichtbarkeit gegeben ist und so weiter. Und dann aber die eigentliche Gestaltung des Freiraums, ja, die tangiert ähnliche Bereiche. Es muss verschiedene Bewegungsmöglichkeiten geben, die dann ein offenerer Bereich sein können. Es gibt gleichzeitig auch Rückzugsmöglichkeiten, irgendwelche Bepflanzung, die sich Aneignung möglich macht, die zum Höhlenbauen einlädt und. Also am Ende sind die Fragestellungen eigentlich im Außenraum die gleichen. Und deswegen ist es sicher auch sinnvoll, das dann gemeinsam und ganzheitlich zu entwickeln. Was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, das gilt auch für innen wie außen, dass die Kindergärten oder Kindertagesstätten nicht nur für die Kinder gebaut sind, sondern tatsächlich auch schlichtweg eine Arbeitsstätte sind für das pädagogische Personal. Und die sowohl im Außenraum die Möglichkeit haben müssen, das irgendwie angemessen zu beaufsichtigen, als auch dann schlichtweg formale Vorgaben aus der Arbeitsstättenrichtlinie kommen, die dann nochmal ganz andere Funktionen auch an den Hochbau stellen. Das muss man immer so ein bisschen unter dem Schlagwort der Beaufsichtigung vor allem im Hinterkopf behalten.
Und im Innenbereich sind es ja auch ganz unterschiedliche Anforderungen, was die Erzieherinnen jetzt, ich denke da immer an die kleinen Möbel, auf denen man bei Elternabenden dann rumsitzt und hin und her rutscht auf seinem Pobacken, weil es unbequem ist. Spielt das eine Rolle für euren architektonischen Entwurf, dass ihr eben sowohl die Kleinsten als auch die Erwachsenen irgendwie von der Maßstäblichkeit bedienen müsst?
Ja, auf jeden Fall. Also das,
inwiefern?
In den Möbeln sieht man es natürlich immer sofort, aber es geht auch um genau diese Durchblicke und die Sichtbeziehungen, die mitgedacht werden müssen. Einmal das Funktionale natürlich, dass man ganz praktisch irgendwie manchmal vom Sanitärraum in den Gruppenraum gucken möchte, aber auch andersrum, dass man im Gruppenraum ist, sieht, was im Waschraum gerade vor sich geht, aber auch für die Kleinen dann wieder Durchgucke zu schaffen, die vielleicht für Erwachsene nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wir hatten das bei der Kita Geching auch, dass man eben von einem Rückzugsort, von der Spielgalerie oben in die Flure gucken kann als Kind. Die Galerie ist tatsächlich für einen Kindermaßstab gemacht. Also wenn ein Erwachsener da die Treppe hoch möchte, ist das nicht ganz so bequem, sage ich mal.
Man
schafft es schon. Er müsste nicht, aber er müsste vielleicht eher seitlich gehen. Es ist sehr eng, aber ich glaube, gerade das macht auch den Reiz aus für Kinder, wenn die merken, ich passe da noch durch, ich kann da noch durchkrabbeln und ein Erwachsener hat da eben seine Mühen. Gerade da, genau, kann man mit der Maßstäblichkeit auch schön spielen.
Das sind wahrscheinlich auch die beliebtesten Ecken dann, ne?
Genau.
So Rückzugshöhlen-Charakter.
Ja, in Fürstenwalde haben wir Gruppenräume miteinander verbunden, aber eben explizit nur für Kinder zugänglich gemacht. Also die haben so kleine runde Öffnungen auf Kniehöhe zwischen den Gruppenräumen. Also theoretisch kann sich da vielleicht auch ein Erwachsener durchzwängen, aber ich wage zu bezweifeln, dass das jemand macht. Und das ist natürlich für die Kinder dann sowohl von der funktionalen Beziehung als auch von der Blickbeziehung ein ganz tolles Element, wenn die an einem kleinen Fenster stehen können und in den anderen Gruppenraum reinkommen und oder reingucken können. Und da steht dann vielleicht noch irgendwie ein anderes Kind und dann entsteht so eine Interaktion, die jenseits von der eigentlichen Blickhöhe der Erwachsenen stattfindet. Das fängt dann an, Spaß zu machen.
Könnt ihr, wenn ihr solche Aufgaben übernehmt, also könnt ihr immer die Möbel mitbestimmen oder die Einbauten oder geht das, also ist das im Auftrag drin? Weil das klingt ja so, als wenn das schon elementar auch irgendwo ist für die Idee, die ihr aufbauen wollt, dass ihr das mitgestalten dürft, oder?
Das wäre zu wünschen, aber die Realität sieht leider tatsächlich anders aus. Also das ist uns bisher noch nicht gelungen und wir haben tatsächlich in der Recherche jetzt auch auf das Thema Kindergärten und bei dem Wühlen durch verschiedene Referenzprojekte auch nochmal vermehrt festgestellt, dass man in den seltensten Fällen die Gruppenbereiche ablichtet auf Architekturfotos. Man sieht ganz oft die Garderoben. Das ist auch was wir bisher noch immer geschafft haben, mitgestalten zu dürfen, was wir auch wichtig finden, weil das so ein, auch vielleicht von der Farbgebung her, so ein identitätsstiftender Ort wieder sein kann. Aber dass man wirklich in die Gruppenräume mit eingreift, das ist, glaube ich, extrem selten leider. Und da gibt es dann an unserem Beispiel irgendwie von der Stadt Leipzig irgendwelche Musterraumprogramme. Die Beschaffung des Mobiliars läuft über eine andere Stelle als der Hochbau und so weiter und so fort. Also da gibt es einfach so fest formulierte Schnittstellen und Mechanismen, dass man da einfach keinen Fuß in die Tür kriegt. Und das ist eigentlich tatsächlich fast schon tragisch, weil, wie du sagst, ist das ja eigentlich ein totaler Schlüssel, die Räume dann wirklich ganzheitlich noch weiter zu gestalten. Gelingt in den, glaube ich, unabhängig von unseren Projekten leider in den seltensten Fällen.
Das würde es ja gerade erst rund machen, ne?
Absolut, ja.
Wir haben vorhin schon mal kurz angesprochen, den Brandschutz- und Fluchtwegekonzepte. Ich habe vorhin bei eurem Gerchingen,
ja.
Genau, gesehen, dass ihr da irgendwie eine Lösung gefunden habt, wo ihr jenseits der Fluchtbalkone, kannst du vielleicht da noch kurz drauf eingehen, wie ihr das da gemacht habt?
Ja, genau, die Grundaufgabe ist ja, da Kinder ein sehr hohes Schutzziel haben, weil sie sich auch, das ist irgendwie wissenschaftlich erwiesen, bis zu 6 Jahren im Brandfall atypisch verhalten und sich sogar eher verstecken, als dass sie fluchten und sowas. Das führt dazu, dass jeder Aufenthaltsraum für Kinder 2 unabhängig voneinander laufende Rettungswege haben muss. Und da ist dann im mehrgeschossigen Kita-Bau, klassischerweise 2-geschossig, der Fluchtbalkon ja ein ziemlich beliebtes Mittel, der als Laubengang dann vor die Gruppenräume gelegt wird und neben der inneren Erschließung zu jedem Zeitpunkt eine Entfluchtung nach außen für alle Beteiligten möglich macht. Ist ja auch völlig, völlig gut und legitim und kann auch ein schönes Element sein, was den Gruppenraum noch in den Freiraum erweitert und damit jenseits von dieser funktionalen Aufgabe noch eine hohe räumliche Qualität hat. In Gechingen haben wir das aus verschiedenen Gründen anders gelöst. Also wir hatten von der Typologie, das ist so eine Scheune am Dorfrand, die wir eigentlich errichtet haben, da widerstrebte uns das ein bisschen, diesen beliebten Fluchtbalkon als eierlegende Wollmilchsau davor zu setzen. Da haben wir es dann so gelöst, dass wir die Flure trotzdem vollständig nutzbar gemacht haben und zwischen den Räumen eine Bypasslösung entwickelt haben, die unabhängig von diesem Flurbereich dann die Entfluchtung zu einer kleinen vorgelagerten Terrasse an der Stirnseite des Gebäudes sicherstellt. Und so haben wir die 2 unabhängigen Rettungswege im Inneren des Gebäudes konzipiert, ohne diesen vorgelagerten Laubengang zu brauchen.
Darf man diese Bypasslösung eine Enfilade nennen?
Das könnte man tun, ja.
Jetzt sind wir wieder zurück quasi bei den harten technischen Fragen. Wir haben im Gespräch vor diesem Podcast auch nochmal gesprochen und vor allen Dingen ein Thema, was angeklungen ist, ist Bauen im Bestand gewesen. Ist dann aber uns selber auch aufgefallen, dass das gar nicht so oft stattfindet. Was glaubt ihr, woran das liegt? Sind die Konzepte, die sich gewünscht werden, zu rigide, dass sie nicht in bestehende Bauten passen, deswegen muss ich neu bauen? Oder kann man das locker aufweichen und sagen, gut, dann ist der Raum vielleicht einen halben Meter tiefer oder sowas? Also ich weiß nicht genau, was darauf einspielt. Wie seht ihr das? Könnte das schwierig sein? Wo ist es einfach und wo ist es wünschenswert vor allen Dingen?
Ja, die grundsätzliche Frage ist eigentlich, wie Raumprogramme interpretiert werden können. Und ich glaube schon, dass die allgemeingültige Lesart eigentlich ist, dass so Raumprogramme, die feste Gruppenraumgrößen vorschreiben, auch so umgesetzt werden sollen, dass diese Gruppenraumgrößen dann im Grundriss auftauchen. Also klassischerweise, weiß ich nicht, Gruppenraum 45 Quadratmeter mit einem Nebenraum von 20 Quadratmetern, mit einem Sanitärbereich direkt einsehbar und einem Schlafraum angeschlossen. Und wenn man das so strikt umgesetzt haben möchte, dann gehört schon großes Glück dazu, einen Bestand zu finden, der das kann, der ausgerechnet diese räumliche Disposition aufweist. Was aber unserer Meinung nach möglich ist und was auch in einigen Projekten schon gelebt wird, aber tatsächlich, glaube ich, nicht genug gelebt wird, dass man diese Raumgröße eigentlich als Zielfläche für pädagogische Arbeit betrachtet, die aber auch auf kleinere oder heterogenere Räume aufgeteilt werden kann. Also dass zum Beispiel auch eine Flurfläche, wenn sie denn nutzbar ist, anteilig mit dazuzählen kann, dass ein 45 Quadratmeter Gruppenraum auch aus 220 und einem 5 Quadratmeter großen Raum entstehen kann, was von Betreibern oft auch als Vorteil empfunden wird, weil die einfach in ihrer Struktur dann ganz andere Themenräume da setzen können und diese Kleinteiligkeit von Räumen vielleicht dann am Ende dem Kind auch gerechter wird. Ich glaube aber, dass für diese Lesart des Raumprogramms die Offenheit oft fehlt und viel zu rigide daran festgehalten wird, tatsächlich die Quadratmeter, die dort in den Programmen auftauchen, auch 1:1 als Raum dann abzubilden. Und das hat tatsächlich unsere Recherche jetzt auch gezeigt, dass es viel zu wenige, also auch gemessen am aktuellen Zeitgeist und an der Notwendigkeit, sich Bestandsbauten zu verpflichten, viel zu wenig gute Beispiele für umgenutzte Bestandsbauten hin zu einer Kita-Typologie gibt.
Genau, es gibt bestimmt viele Beispiele, wo Bestand umgenutzt wurde, aber die werden halt nicht von Architekturbüros veröffentlicht. Das sind dann vielleicht keine großen Bauaufgaben gewesen oder so, sondern eher das kleine Bauen im Bestand. Davon wissen wir halt nichts, weil man das nicht liest.
Da ist jetzt was Interessantes, finde ich, angeklungen. Und zwar, also die Betreiberinnen und Betreiber wünschen sich eine spezielle Raumkonfiguration, 45 Quadratmeter Nebenraum und so weiter und so fort. Aber jetzt hat das gerade so geklungen, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dass die Erfahrung zeigt, dass eigentlich innerhalb dieses Betriebs vom Kindergarten selber das gar nicht so das Problem ist. Und ich sage jetzt mal ganz salopp, die Kinder eignen sich das schon an. Ob die jetzt einen großen 45 Quadratmeter Raum haben oder zwei 20er oder ein 15er, ein 10er, ein 20er, den Kids tut das nicht weh und den Leuten, die es dann irgendwie überblicken müssen, die kriegen das schon hin. Das klingt, als würde es kollidieren, also nicht, es wird nicht kollidieren, aber die Anforderung ist was anderes, als die Realität eigentlich vorleben kann.
Genau, die Realität ist eigentlich deutlich flexibler als die Anforderungen, die gestellt werden. Also wir haben das ganz plakativ oder konkret an einem Beispiel, wo wir für einen freien Träger in Leipzig ein Gebäude sanieren, was schon als Kita in Nutzung ist und was der Stadt aber gehört und weswegen die Stadt sozusagen den Hut auf hat, was die Restriktionen an diese Bauaufgabe betrifft, also sowohl vom Jugendamtsseite auch als auch von Bauamtsseite aus. Und der Träger sagt, er kommt mit der räumlichen Disposition eigentlich wunderbar zurecht und hat sich da, ja, salopp gesagt, reingewurschtelt in den Bestand. Und die Stadt sucht verzweifelt ihr Raumprogramm. Und am Ende kann man da eigentlich nur den Schlussstrich ziehen und sagen, die Gesamtfläche, die pädagogische Arbeit zur Verfügung steht, die passt. Und in dem Fall gelingt es jetzt auch, oder da hat man sich dann irgendwie in die Augen geguckt und gesagt, dann soll es so sein. Aber ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist. Und das ist eigentlich so ein Appell, dass man versuchen sollte, diese Raumprogramme, wenn man an den baulichen Bestand denkt, so interpretationsfähig zu machen oder dazu aufzurufen, die zu interpretieren, dass man die halt auch großzügig adaptieren kann.
Kann man den Kindern ja auch zutrauen, oder?
Absolut.
Also warum müssen Kinder schon direkt in dieses Presswerk von Regularien, von Raumgrößen gesteckt werden?
Ja, das ist dann fast noch eine neue Klammer, die vielleicht hier nicht mehr hingehört, aber
ist gut.
Genau, lassen wir das lieber.
Kinder sind flexibler als Erwachsene.
Die haben mehr Fantasie.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben die auch noch, aber vielleicht verpacken wir sie in irgendwelche Kästchen und finden sie nicht wieder manchmal.
Offensichtlich.
Ja, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Das hat uns viele interessante Einblicke gegeben.
Ja.
Das war ja schon wieder der DBZ-Podcast. Ständig weiterentwickelt wird das Format von der gesamten Redaktion. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per Mail an info@dbz.de. Der Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt und alle Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo ihr Podcast findet und natürlich auch auf dbz.de. Vielen Dank in die Runde und tschüss.
Vielen Dank.
Danke.
Tschüss. Danke. Tschüss.